Liebe Hörer von Radio Maria, Mikrofon Benedikt Johannes Michael. Ich freue mich, dass Sie zu unserem letzten Teil eingeschaltet haben bei der Serie Geglücktes Leben durch Tugenden mit Vorträgen von Jörg Splett. Diese Sendereihe, die uns das ganze Jahr hindurch durch die Sendereihe Campus begleitet hat, hat uns versucht, zu diesem Leben aus den Tugenden zu ermutigen, die Tugenden neu zu entdecken und einzuüben. Dass uns das gelingt, dazu hilft vielleicht ein kleiner Rückblick nochmals auf die Tugenden. Tugend selber, haben wir gehört, leitet sich aus demselben Wort ab wie das deutsche Wort taugen. Der, der als Mensch etwas taugt, der ist auch tugendhaft. Tugend und taugen, dasselbe Wort. Wie gelangen wir nun zu so einer Tugend? Schon die antiken Philosophen haben 4 Tugenden ganz besonders hervorgehoben, an denen wie an einer Türangel das gute Menschsein, das Taugen als Mensch abhängen. Weil sie wie eine Türangel sind, heißen diese Tugenden auch Kardinaltugenden von Cardo, der Türangel. Diese 4 Tugenden betreffen jeweils unterschiedliche Teile, Seelenteile des Menschen. Da haben wir die Klugheit für die Vernunftseele des Menschen, die Tapferkeit für die Mutseele des Menschen und Zucht und Maß für die Gefühlsseele des Menschen. Und die Gerechtigkeit sorgt dafür, dass dieser Ausgleich zustande kommt. Als erstes haben wir die Klugheit uns näher betrachtet und haben gesehen, Klugheit, das heißt, dass wir die Dinge erkennen, wie sie sind. Dass wir diesen Blick auf die Wirklichkeit haben. Dieser Blick ist ganz entscheidend. Nur wenn wir wirklich richtig sehen, können wir dann auch richtig urteilen und dann in der Folge richtig handeln. Deswegen die Klugheit, die erste der Kardinaltugenden. Die zweite Kardinaltugend, die Gerechtigkeit. Jedem das Seine geben zu wollen. So lautet die Kurzdefinition für die Gerechtigkeit. Nicht allen das Gleiche, nicht den einen mehr, den anderen weniger, es sei denn, es ist das, was dem jeweiligen entspricht. Jedem das Seine. Nicht irgendetwas, sondern das Seine. Und die dritte Tugend, die wir zuletzt kennengelernt haben, die Tapferkeit. Die Tapferkeit, jene Tugend, die nicht so sehr darauf zielt, unbedingt in den Kampf ziehen zu wollen. Tapferkeit ist eher in einem anderen Bereich gefragt, nämlich in diesem Standhalten, im Bleiben. Dort, wo es auch mühsam ist, dort, wo Kämpfe auftauchen, in unserem Inneren zu bleiben, dran zu bleiben, beharrlich dabei zu bleiben und nicht locker zu lassen. Das ist die Tapferkeit. Sie merken aber auch natürlich die Ähnlichkeit zur Stärke, zu dieser Geistesgabe. Der Vorteil dieser Kardinaltugenden ist, Sie haben es sich vielleicht gedacht, als ich davon gesprochen habe, dass es die griechischen Philosophen betrifft, dass diese Kardinaltugenden für alle Menschen gelten und Geltung haben. Wir befinden uns hier in einem Bereich, der auch ohne Religion funktionieren würde in der Argumentation. Und das ist ein sehr starkes Argument, gerade im Gespräch mit Menschen, die noch nicht den christlichen Glauben angenommen haben. Welche Grundfesten haben wir in einem Miteinander? Und ich denke, ohne den Kardinaltugenden wird es da wohl nicht gehen. Das fordert schon allein die Klugheit. Heute steht uns der letzte Teil bevor. Und Wir befinden uns in diesem Vortrag am Übergang von der Tapferkeit zur Tugend der Mäßigung, der Temperantia. Das lateinische Wort Temperantia zeigt uns schon an, worum es geht, um die richtige Ausgewogenheit, um die richtige Temperatur, wenn wir so sagen wollen. So wie in unserem Leben. Wenn es zu heiß ist, dann läuft nichts. Und wenn es zu kalt ist, dann auch nicht. Es gehört immer das richtige Maß dazu. Dieses Maß kommt aber nicht alleine, sondern es bedarf auch der entsprechenden Führung. Der Führung gerade auch unserer Leidenschaften. Deswegen wird Jörg Splett diese Tugend Zucht und Maß übersetzen. Sie kennen sie vielleicht auch als Mäßigung. Aber es ist immer dieser Gedanke, diese richtige Mitte zu finden. Kein zu viel und zu wenig, sondern eben diese richtige Temperatur, wo das Leben am besten läuft. Sie kennen das vielleicht auch aus der Formel 1, wenn Sie sich das anschauen. Auch hier ist es ganz wichtig, dass die Reifen die richtige Temperatur haben. Wenn sie zu heiß sind, sind sie zu weich und reiben zu schnell ab. Wenn sie zu kalt sind, dann haben sie zu wenig Haftung. So ist es auch im Leben. Wenn wir zu kalt sind miteinander, im Umgang miteinander, dann tun wir uns schwer, im Kontakt miteinander zu bleiben. Und wenn wir zu heiß laufen in dieser gemeinsamen Beziehung zueinander, dann führt das auch nur zu großen Reibungsverlusten. Sie merken, die Sprache gibt auch hier zu denken. Also diese Reibungsverluste, wenn Beziehungen zu heiß laufen. Damit möchte ich gerne Sie einladen, jetzt dann ganz bewusst wieder auf den Vortrag von Jörg Splett zu hören.
Und sagen, der frömmelt, der ist verbohrt, der oder die verbogen oder sonst wie, prüde, irgendwie die ganzen Verweisen. Das heißt, Lächerlichkeit zu ertragen ist unterm schwerer als wirkliche Anfechtungen. Und deswegen ist hier nochmal auf dem geistlichen Ebene eine eigene Mut und Tapferkeit verlangt, um das durchzutragen, dass das hingehört. Also gegen diesen Konformismus, der da droht, gegen den Spott, ohne dass man falsch kämpferisch wird. Man kann sich nämlich wieder dort helfen, ich erinnere nochmal, Angriff ist die beste Verteidigung, dass man auf die anderen losgeht. Und dann haben wir sofort die Polarisierung. Das hat man immer so gesagt, das Schlimmste bei Häresien und Fehlformen ist, dass es auch die Leute, die für das Richtige eintreten wollen, zu Heretikern macht. Sie haben ein großes kirchengeschichtliches Beispiel zwischen den christlichen Konfessionen. Die Reformation hat natürlich beide Konfessionen ärmer gemacht. Die reformatorischen Kirchen haben alles Mögliche weggelassen, was nach Katholizismus roch. Und die Katholiken haben alles Mögliche weggeschoben, was zu protestantisch vorkam, sodass beide ärmer geworden sind. Und diese Verkürzungen, diese Verschiebungen entstehen immer. Also sobald eine Kontroverssituation ist, ich sage das auch manchmal, wenn ich es auf dem Podium zu diskutieren habe mit Atheisten oder Agnostikern, sage ich, damit wir uns klar sind, wenn wir diskutieren, sind wir immer unter unserem Niveau. Denn die eigentlichen Dinge kann man nicht mit Argumenten vorbringen. Die eigentlichen Gründe kann man nicht benennen. Warum man einen Menschen liebt oder heiratet, warum diese Religion. Natürlich, man kann eine Menge Sachen aufzählen, aber es muss klar sein, dass man das Eigentliche nicht sagen kann. Nicht, weil man es nicht will, sondern weil es nicht geht. Sodass, wenn ich auf der Ebene argumentiere, ich immer schon unter Niveau argumentiere. Also in Gefahr bin, die Wahrheit, für die ich eintrete, zu verkürzen. Keiner von uns verkündet die Wahrheit, sondern immer die Wahrheit, wie er sie sieht. Und da sind natürlich Verkürzungen drin. Auch das ist mitgeben. Deswegen ist so wichtig, halte ich das aus, das von mir richtig erkannte, ohne mir die Sache durch Gegenangriffe zu erleichtern. Ich meine, da wo ein Wort hingehört, habe ich auch gesagt, mit dem Zorn und so, deswegen müssen Dinge richtig gestellt werden. Aber es gibt eine Art der Reaktion, wo man sich einfach schon dadurch, dass man jetzt so pointiert, selber ins Unrecht setzt und dann dem anderen wieder Gründe liefert, dass er in seinem Irrtum bleibt. Das ist ja die Schwierigkeit dabei. Und nichts sagen geht auch nicht, hat keinen Sinn, da bloß so rumzujammern, aber es zu sehen, dass das ein Problem ist. So viel wollte ich erstmal zur Tapferkeit sagen und komme von dort her dann zur vierten Tugend. Tolerantia, Temperanzler, das klingt dann so nach Schleimsuppen oder so. Ne? Im Griechischen heißt das an sich Sophrosyne, das müsste man übersetzen, ordnende Verständigkeit. Temperare wäre dasselbe. Temperare heißt eigentlich die richtige Mischung machen, nicht? Temperatur. Die richtige Säftemischung, hat man in der Medizin damals gesagt, da herrschte ja damals so diese Säftemedizin, nicht? Diese vier Säfte, die in uns drin sind, nicht? Die schwarze Galle und die gelbe Galle und das Blut und das Phlegma, die müssen so die richtige Mischung haben. Humoralmedizin, dass die gegeben ist. Also, dass man die richtige Mischung hat, Temperator ist der Ordner, wo wir heute sagen Moderator, nicht? Dasselbe, nicht? Der das anordnet, das muss man eigentlich hören. Und das Wort Zucht, das kommt von ziehen, nicht? Etwas herausziehen. Der Sinn ist eigentlich, warum soll denn das sein? Es geht um die Ruhe des Gemütes. Das heißt, das ist die Tugend, wo es um das Individuum selber geht. Deswegen kommt das klassischerweise erst an vierter Stelle. In der Klugheit ging es der Wirklichkeit, die Wirklichkeit zu sehen, wie sie ist. In der Gerechtigkeit darum, den Dingen gerecht zu werden. In der Tapferkeit, das durchzutragen, durchzuhalten. Jetzt geht es tatsächlich um das Individuum selber. Und das macht es verständlich, dass das in der Neuzeit zur Haupttugend wird. Nicht? Das ist die bürgerliche Grundtugend. Gibt die Mäßigkeit. Und ich weiß schon, deswegen hat das Bürgertum auch was gegen die Liebe. Weil Liebe immer Verschwendung ist. Nicht? Das darf in der Jugend mal so ein bisschen sein, aber dann kommt eigentlich der Betrieb. Nicht? Und die Firma, und dann ist Schluss damit. Also diese Verschwendungsmacht, die da hineingehört, nicht? Wird immer mit Misstrauen betrachtet. Diese Grundung des Bürgertums ist Mäßigkeit. Gucken, dass man nicht zu viel für was bezahlt, ne? Bleibt oder so. Aber, also es geht um die Ruhe des Gemüts, aber an vierter Stelle ist es schon nötig. Es geht um eine Ordnung in sich selbst. Natürlich, damit man dann auch geordnet im Gemeinwesen sein kann. Ich darf zurückerinnern, was ich mit dem Plato angefangen habe, wo er sagt, jeder von uns ist ein kleiner Staat, nicht? Mit diesen drei Ständen in sich, und wir sollen geordnet sein in uns, damit dann der Staat selber geordnet sein kann, in seinen drei Ständen, das Gemeinwesen. Also es geht, so drückt das Pieper aus, um eine selbstlose Selbstbewahrung. Ich habe mich schon zu bewahren, ich bin mir ja gegeben worden, vor allen Talenten, die ich kriege, bin ich das Talent, das ich gekriegt habe. Und das habe ich gefälligst ordentlich wieder abzuliefern. Das heißt abzuliefern, ich darf es ja behalten, aber ich meine, nur mal vorzuführen, sondern das habe ich damit gemacht oder so, nicht? Dass man das kriegt. In diesem Sinn gehört das schon hinein. Und dann kann man sagen, gibt es eine Selbstzerstörung durch selbstische Entartung? Das sind alle Formen von Unzucht und Maßlosigkeit, sind Formen, wo man sich selbst zerstört, wenn man nicht diesen Schmerz auf sich nimmt, in der richtigen Ordnung zu leben, die da eigentlich hingehört. Dass man also sehen muss, wie lebe ich so, dass ich diese verschiedenen Antriebe und Anstöße in mir in Ordnung kriege. Wie kriegt man die drei Seelen aufeinander, nicht? Das ist das Problem, weil der Mensch nicht einfach... Das Problem ist ja, wir wären ja ganz froh, wenn wir sowas wären wie Tiere. Die leben einfach so. Nämlich einfach gerichtet auf was? Deswegen sagt man zum Beispiel, Hunde sind treu. Ich sage, wer die Menschen kennengelernt hat, liebt die Tiere und er hält sich einen Hund, der ist wenigstens treu. Ein Hund ist nicht treu, ein Hund ist hörig. Dann kann man leben wie der griechische Gott. Das heißt, man ist so in sich gerundet. Und weder noch ist der Mensch. Der Mensch ist ein Wesen, das so lebt und dabei sich aber nochmal zu seinem Leben verhält. Also, ich will etwas, aber dann will ich auch immer, dass ich etwas will. Ich weiß etwas, aber dann weiß ich nicht nur was, sondern ich weiß auch, dass ich weiß, was ich weiß. Das ist noch deutlicher beim Vergessen. Auf der ersten Stufe, man vergisst was. Dann frage ich meine Frau, wie hieß der doch? Dann sagt er sowieso, sage ich nein. Wieso erlaube ich mir nein zu sagen? Soll ich da froh sein, dass überhaupt was sagt, nicht? Das heißt, ich habe es nicht ganz vergessen. Irgendwie steckt noch was drin, nicht? Aber wenn ich auch vergessen habe, dass ich es vergessen habe, dann habe ich es wirklich vergessen. Dagegen hilft man sich dann mit dem Knoten im Taschentuch, aber es hilft natürlich auch nicht viel, wenn man sich dann fragt, was das ist und so. Aber immerhin. Also nochmal, wichtig ist für unseren Geist und unsere Freiheit, dass es so eigentümlich doppelt ist. Ich will etwas und ich will, dass ich das will, was ich will. Der Trieb ist einfach nur so. Es ist genau diese Doppelform, die hier drin steckt. Und die macht menschliches Leben schwierig. Ja, ja. Und zwar reflektieren eben nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch. Ich nehme immer Stellung zu mir. Nochmal. Indem ich mich zu einem anderen beziehe. Nicht immer. Manchmal geht es ja einfach so. Nicht? Aber im eigentlichen Vollzug sind wir so. Und deswegen ist es schwierig, Mensch zu sein. Und deswegen zeigen unsere Träume und Mythen, dass der Mensch immer zwischen den Wünschen hin und her schwankt, entweder wie ein Tier zu sein oder wie ein Gott. Aber wir sind halt Menschen. Und genau in dieser Situation dazwischen. Und das macht es jetzt schwer, da eben das richtig zu vollziehen. Das wäre die Geordnetheit und das Maßhalten. Nicht? Und das kann man ausweichen, entweder in diese Form. Ich kümmere mich also nur um mich. Ich nehme den anderen nur als Umweg zu mir. Das ist zum Beispiel in der Form, für mich gehört da alle Sentimentalität eigentlich hinein. Ich liebe nicht den anderen, sondern ich bin verliebt in meine Liebe, in mein Lieben. Nicht? Oder jemand sitzt im Konzert, aber ist nur zur Halb bei Mozart, zur Hälfte badet er in seiner Musikalität und in seiner Ergriffenheit durch Mozart. Manchmal hört man so, wenn Leute Kirchenlieder singen, nicht? Dass die wirklich bloß erfüllt sind von ihrer Singerei und Gott dabei ganz vergessen haben. Man merkt, es kommt also genauso in dieser Kreis hinein, dass man badet in seiner Religiosität, statt dass es einem um Gott geht. Man kann ja alles Mögliche an der Stelle des anderen setzen. Ich kann die Liebe an der Stelle des Geliebten setzen, ich kann die Religion an die Stelle Gottes setzen. Und so sind alle diese Formen, wo ich eigentlich auf diesen Weg ausweiche. Und dann gibt es die andere Form, ich versuche möglichst blind mich einfach da so wegzuwerfen in dieser Form hinein, also eine Angleichung an die tierische Form, möglichst vergessen da hinein, weiter nichts, dass ich das los bin, weil ich Angst habe vor meiner Freiheit, die mir ja immer in die Quere kommt. Heute verspreche ich was, gebe ein Gelöbnis ab und so, was werde ich dazu übermorgen sagen oder in 5 Jahren? Man ist sich sein eigener größter Feind in gewisser Weise, nicht? Und deswegen kann man verstehen, dass die Menschen das loswerden wollen und sagen, hier, ich will irgendwie mich gewissermaßen hörig machen oder unterwerfen, ich will das loswerden. Das ist nicht gemeint, wenn die Heiligen davon sprechen, dass sie ihre Freiheit Gott oder Mutter Gottes übergeben oder so. Nicht? Sondern gemeint ist genau dieses Modell in der ganzen Schwierigkeit und Riskiertheit, die das hat. Deswegen ist Maßlosigkeit so etwas, was dem Menschen nahe liegt. Vor allen Dingen liegt es dem Menschen deswegen nahe, weil wir ja eine Ahnung von der Unendlichkeit haben. Und deswegen ist uns in allem Endlichen etwas zu wenig, wie es in einem bunten Gedichtzeile von der Bachmann heißt. In allem ist etwas zu wenig. Es genügt nichts. Und deswegen kommt sich der Mensch leicht so düpiert vor. Nicht? Die Dinge versprechen aus der Ferne immer das Glück. Und ist man da, sieht man, das ist es nicht. Dann versuchen wohlmeinende Eltern, das den Kindern vorher schon klar zu machen. Nicht? Aber das glauben die natürlich nicht. Man muss Ziele erreichen, um zu merken, dass sie nicht ausreichen. Kann man jemandem nicht vorher einreden. Also dieser Weg, der da mit drinnen steckt, also weil wir mit nichts zufrieden sind, ist der Mensch grundsätzlich suchtbedroht. Indem er nämlich sagt, wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Wann gelte ich genug? Das ist das Es oder das Haben, das ist das Du. Und das ist das Ich. Das sind ja unsere 3 so Dimensionen, in denen wir leben. Wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Wann gelte ich genug? Und wann ist überhaupt im Genug, genug, je genug? Genug ist nie genug. Und diese Angst zu kurz zu kommen, die behaupte ich, liegt an der Wurzel aller unserer Verfehlungen und Verkürzungen. Weil wir nie genug haben, nie genug an Vorräten. Der Mensch ist ein Wesen, das hungert schon von dem Hunger der künftigen, also Winters oder so. Daher, wir haben nie genug Verteidigungsvorräte, wir haben nie das und das. Man ist nie genug geliebt und man gilt nie genug. Was gibt es überhaupt für eine Lösung? Ich meine, die einzige Lösung ist die zu erkennen, dass in dem Begrenzten, was wir bekommen, wir von Gott unbegrenzt geliebt sind. Dass das Begrenzte, was wir bekommen, ein Sakrament, ein Zeichen, ein Geschenk ist für eine unbegrenzte Liebe. Wir können nicht Unbegrenztes bekommen, aber wir können unbegrenzt geliebt sein. Und deswegen haben das immer wieder geistige Lehrer auch in den Versuchungen Jesu gefunden. Nicht? Das ist so die erste Versuchung mit den Steinen, die zu Brot werden sollen. Und hier, das ist die Liebe, dass, so die, dass man getragen wird von den Engeln, dass man vom Blick des anderen getragen wird, nicht? Den anderen auf Händen trägt in der Liebe. Und das Dritte ist, dass man eben der Herr über alle Reiche ist. Nicht? Und dann haben sie da drin die drei evangelischen Räte. Nicht? Hier die Armut, hier die Jungfräulichkeit und hier den Gehorsam. Und wenn man nicht in diesem Geist der Räte lebt, ganz egal in welcher Lebensform, gibt es kein geglücktes Leben. Wir überfordern uns dann ständig. Wir sagen, also, du liebst mich nicht genug, ich habe nicht genug, ich gelte nicht genug oder so. Das macht uns unglücklich und zerstört uns und die Menschen, mit denen wir leben. Wenn man dann nicht diese innere Getragenheit entwickeln kann, dass man sagt, ich bin ja grundsätzlich angenommen, ist es da. Also, das ist nichts Primitives mit dieser Maßlosigkeit, die uns bedroht, sondern ist die Kehrseite unserer unglaublichen Berufung. Dass wir als endliche Wesen auf Unendliches aus sind. Wenn es uns nicht gäbe, würden die Philosophen beweisen, uns kann es gar nicht geben. Nur gäbe es ja noch die Philosophen nicht. Ne? Aber das wäre tatsächlich ein Problem. Wie kann es überhaupt so ein Wesen geben? Die Formel, die man in der Reformation dafür geprägt hat, war finitum capax infiniti. Ein endliches Wesen von Fassungskraft fürs Unendliche. Man denkt, entweder bin ich endlich, dann kann ich auch nur Endliches erkennen. Oder ich kann Unendliches erkennen, also bin ich auch selber unendlich. Das waren so Leute wie Hegel oder so, deutscher Idealismus. Nein, wir sind endlich und auf endliche Weise erkennen wir das Unendliche. Auf menschliche Weise erkennen wir Gott. Auf menschliche Weise, aber wir erkennen Gott, nicht bloß uns. Genau dieses so dazwischen, was dort liegt. Wenn man das ernst nimmt, muss ich die Dinge auch ernst nehmen, die dort bestehen. Eigentum ist was Gutes. Sexualität ist was Gutes. Immer wieder droht die Gefahr, dass die Leute diese Dinge abwerten, weil sie eben in der Gefahr sind, uns süchtig zu machen. Sie sind schlecht. Hat natürlich auch im Christentum immer wieder gedroht, klar. Und der Grundgedanke ist, das ist alles gut. Nur ist es eben gefährlich. Wie alles Gute gefährlich ist. Das sagt übrigens schon Plato. Alles Schöne ist selten und gefährlich. Dass das hier hineingeht, dass ich das also aufnehmen muss und damit richtig umgehen, das sind gute Dinge. Die Welt ist gut, sie ist uns gegeben, Gott hat sie gemacht und gewollt und er hat gesagt, sie ist gut. Davon haben wir schon geredet. Also Formen zu sagen, das ist schlecht, deswegen ist in meinen Augen eigentlich, wie auch Guardini das wiederholt gesagt hat, Buddha die eigentliche, wirkliche Gegenstimme zum Christentum, zur Bibel, wo dort gesagt wird, Leben als solches ist Leiden und das Beste ist nicht zu sein und man muss den Lebensdurst in sich ertöten, damit man leben kann. Während wir den Durst nach Gott überhaupt nicht in uns ertöten sollen, den Durst nach unendlichem Leben. Und diese Konfrontation steht uns noch bevor. Nicht mit dem modischen, tibetanischen Buddhismus, irgendeine Religion, nicht mit Frampracht, sondern der eigentliche, also Hinayana-Buddhismus, nicht? Wirklich Theravada, die strengen Formen. Die ersten Doktorarbeit, die jemand bei mir gemacht hat, waren Thailänder über den Buddhadasa Bhikkhu und den einen englischen Sprachphilosophen, der das ein bisschen so aufgenommen hat. Diese wirklich strenge Form, die dort hineingehört. Also, dass man das sehen muss, es ist alles gut und angeboten, aber es muss so aufgenommen werden, dass es ein Symbol ist, ein Realsymbol, ein Sakrament. Und nicht es selbst, sonst verfällt man eben in dieser Weise. Und warum zerstört diese Selbstsucht den Menschen so? Weil wir von Wesen her eben nicht selbstsüchtig sind. Thomas drückt das so aus: Jedes Geschöpf liebt von Natur aus Gott mehr als sich selbst. Luther sagt dazu, der spinnt. Der natürliche Mensch hasst Gott und liebt sich selbst mehr als Gott. Das ist gar kein Widerspruch. Das ist auf der einen Ebene des unmittelbaren Lebens begegnet uns das so. Ne? Aber gerade, warum sind wir denn mit uns unzufrieden? Warum will denn jemand wie Gott sein? Weil eben Gott sein so eine tolle Sache ist. Na also. Nicht? Das wird ja genau nochmal bestätigt da drin. Die Frage ist nur, gönnen wir Gott, dass er Gott ist? Darüber müssen wir noch reden. Nicht? Aber dass das eine tolle Sache ist, ist doch völlig klar. Also einerseits sind wir Lebewesen. Und als Lebewesen sind wir egozentrisch. Denn unsere Seele, damit meine ich jetzt nicht unseren Geist, sondern dieses Lebensprinzip, nicht? Das spürt den eigenen Schmerz, den eigenen Hunger, die eigene Lust, den eigenen Durst und nicht den von anderen Leuten. Sodass man sich das extra sagen muss. Und deswegen ist Gerechtigkeit so eine tolle Sache, dass der so trockene und herbe Aristoteles, wenn er von der Gerechtigkeit spricht, ganz poetisch wird. Zitiert er Homer und sagt, nicht der Morgenstern und nicht der Abendstern ist so herrlich wie die Gerechtigkeit. Das heißt, dass ein Mensch es schafft, zu glauben, den anderen gibt es auch, der ist genauso wirklich. Das ist eine Definition von Liebe, nicht? Den anderen für wirklich halten. Der andere ist genauso wirklich wie man selbst. Die Bedürfnisse, die Schmerzen, die Freuden des anderen sind genauso real wie die eigenen. Das verlangt einiges an Arbeit. Außer in der Zeit der Verliebtheit, da fällt einem das von selber zu. Deswegen ist das so eine schöne Zeit. Nicht? Wo man da wirklich den anderen auf Händen trägt und geht selber auf Wolken und alles ist wunderbar. Ne? Aber dann muss man natürlich eigens immer wieder aufbauen. Also wir sind zunächst mal tatsächlich auf der Vitalebene egozentrisch, ganz vormoralisch. Man kämpft für sich, wenn man keine Luft mehr kriegt und nicht für den anderen erstmal. Und jetzt die Frage, ratifiziere ich das, vollziehe ich das jetzt auch willentlich, freiheitlich? Oder sage ich da, nein, so ist zwar meine Vitalität, aber ich will mich darum bemühen, gestern habe ich gesagt, unparteiisch zu sein, nicht? Das gelten zu lassen. Und weil das in uns drinsteckt, andererseits, und hier kann man schon sagen, an sich ist der Mensch eben ausgerichtet über sich hinaus. Und das ist diese Spannung, dass wir einerseits also auf uns zentriert sind und andererseits aber offen sind für das wirklich aufzunehmen. Und deswegen macht man sich da unter dem selbst kaputt, wenn man eben sich da so in sich verkrampft. Nicht sich zu verleugnen, nicht sich zu verdrängen, sich zu vergessen. Und das geschieht im Glück. Im Glück hat man sich vergessen. Da ist man ganz bei einem Menschen, bei einem Gedicht, bei einer Wirklichkeit, bei Gott oder was es immer ist, bei einem Bild. Man ist jemals ganz bei einer anderen Wirklichkeit und kommt es hinterher wieder zu sich. Man ist außer sich, wie man so sagt. Oder anders gesagt, man ist ganz weg. Nicht? Wo ich immer sage, wann ist ein Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist. Nicht? Also diese Form, die da drin sitzt. Und deswegen sind die anderen Formen so gefährlich, sind, also ist das nicht unwichtig mit der, es geht nicht um eine bürgerliche Selbstbewahrung, sondern um diese höhere Form der Identität. Und dann gibt es natürlich nochmal christlich so besondere Dinge, wie zum Beispiel eben vorhin schon angesprochen, diesen Stand der Jungfräulichkeit, wieder ein Problem, der Ausdruck ist unglücklich. Nicht? Jungfräulichkeit, man hat kein richtiges Wort dafür, nicht? Um das zu sagen, das ist ein wirklich entlarvender Sprachmangel, während es ja eigentlich darum geht, um eine gesteigerte Freigebigkeit, die dort da ist, nicht? Ein sich übergeben und ein von sich absehen, was dort da ist, nicht? Eine Übergabe an Gott für die Menschen dann noch einmal. dass das hier besteht. An sich gilt das ja von allen diesen Stufen. Zum Beispiel Eigentum braucht man, damit man Geschenke machen kann. Habe ich schon öfter gesagt, das habe ich den Kindern erklärt, die kriegten deswegen Taschengeld, damit sie meiner Frau was zu Weihnachten schenken konnten. Natürlich nicht mir. Also, man braucht Eigentum, um was zu schenken. Das war früher das Problem für die Ordensleute, nicht? Die konnten dann sagen, ja, ich bete für dich, oder sie hatten ein Heiligenbildchen durften zu schenken. So, inzwischen haben die auch selber was, kriegen Taschengeld, sollen sie gefälligst auch Blümchen mitbringen, wenn sie zu Besuch kommen. Nicht? Also es ist eine andere Dimension, die da hineinkommt. Also ich soll, Privateigentum brauche ich, um Geschenke machen zu können. Freunde, das sagt schon der Aristoteles so, und das ist dann Thomas von Aquino, Freundschaft heißt gemeinsames Gut. Ich brauche ja immer ein Drittes der Verbindung. Freundschaft heißt eine Verbindung von Menschen. Was verbindet zwei Menschen? Das gemeinsame Gut. Und Thomas nimmt sich ja dann heraus, auch von der Freundschaft zwischen Gott und Mensch zu reden. Das ist ein kühner Gedanke. Die Griechen haben gesagt, das ist unmöglich. Es gibt zwischen Herren und Sklaven keine Freundschaft und natürlich nicht zwischen Gott und Menschen. Wie soll es das geben? Und jetzt geht der Thomas hin und sagt, doch, es gibt Freundschaft zwischen Gott und Mensch und das Gemeinsame ist die Gottesschau. Das einander anschauen. Das ist das gemeinsame Gut, das dann dort besteht. Also ich brauche ein gemeinsames Gut, ich muss also was haben, um was geben zu können. Deswegen zerstört das Nein zum Privateigentum wirkliche Menschlichkeit und Kommunikation. Und so gilt das auf allen Stufen. Man hat sich selber und seine Leiblichkeit, um sie einzusetzen für. Nicht Leib heißt, komm und bedien dich bei mir. An sich, wenn ich mich dir schenke, dass das hinein will. Allen Formen des Lebens füreinander, des Austausch voneinander. Deswegen sagt ja Feuerbach, wir Menschen sind alle Menschenfresser. Nicht? Wir leben alle durch unsere Geburt, wir haben alle vom Blut eines anderen Menschen gelebt, vom Leben eines anderen Menschen. Wenn man sagt, die Mutter verliert mal einen Zahn in der Schwangerschaft oder so. Also von der Milch eines anderen Menschen und so leben wir von der Zeit, der Zuwendung der anderen. Wir leben voneinander. Wo das ja auch nochmal gilt. Und jetzt ist die Frage, interpretiere ich das als einen ungerechten Angriff? Zum Beispiel die Diskussion, wie ist das mit der Schwangerschaft? Nicht? Oder ist eine Gelegenheit, wo ich sagen kann, ich nehme dich in Empfang. Grundwort für Levinas, Hospitalität, Gastlichkeit. Heiße ich den anderen willkommen in meinem Leben, in meinem Raum, in meinen Möglichkeiten. Und das hineinwirkt. Also es gibt hier, oder das war also jetzt Sexualität dann für den Besitz. Thomas sagt zum Beispiel fürs Fasten, sagt, das Fasten ist nach Naturrecht von jedem eigentlich gefordert zu zeigen. Sagt er einfach. Damit man Abstand von der Realität bekommt und dem nicht verfällt, dass man einen Sinn kriegt für das, was eigentlich sein soll und gegeben ist. Gegen die Abstumpfung des inneren Sinnes, sagt er. Genau, wie er sagt, eine Hauptgefahr bei der Unkeuschheit ist, dass man dumm wird, also abstumpft. Wie das damals in Münster gesagt wurde, so ein Denkfeier für Josef Bieber, hinterher in der Zeitung hat sich einer da so empört darüber, was das für altmodische Sprüche seien. Man hat sich so die helle Wut daraus gehört. Man hat gesagt, das ist nicht eine Strafe, sondern das folgt einfach daraus. Die Sinne werden stumpf, man ist also bloß nur jetzt auf die Lust dann eingestellt und man sieht die anderen Qualitäten nicht mehr. Aber es ist auch unmittelbar beobachtbar, wenn die Leute überhaupt nicht sehen, um Schönheit wahrnehmen zu können, muss man Abstand halten. Muss Distanz nehmen, nicht? Ich finde, ein gutes Beispiel ist in der Hexenküche beim Faust, nicht? Da heißt es, mit diesem Trank im Leibe siehst du Helenen bald in jedem Weibe. Da frage ich mich, wer sieht dann, wenn er in jedem Weib Helena sieht, eigentlich noch die Schönheit Helenas? Erstmal sieht er die andere Frau nicht, weil er bloß Helena drin sieht, aber er sieht ja gar nicht Helena, sondern sieht nur, er ist ein weibliches Wesen, ein Sexobjekt. Er sieht überhaupt nichts von Schönheit. Ist egal, ob schön oder nicht. Die Hauptsache Triebbefriedigung. Ich muss also zurücktreten und muss einen Abstand nehmen können. Ich muss diese benebelnden Begierden weg, die ja dann auch nach erfüllter Lust wegfallen, nicht? Sondern ich muss, um wirklich sehen zu können, Abstand halten. Schönheit ist nur für schamhafte Augen sichtbar. Deswegen das Befreiende der Kunst, umso Hegel und all die Leute gesagt, das Befreiende bei der Kunst ist, dass hier die Dinge nicht wirklich sind, das heißt die Äpfel auf dem Stillleben sind eben nicht zum Essen, sondern zum Angucken. Und das macht frei. Im anderen Fall ist man begierig nach den Äpfeln, da isst man die Äpfel auf, dann ist die Begierde auch weg, so wie ein Feuer, wenn es alles verbrannt hat, geht es aus. Nicht? Also die Freiheit ist weg, wenn ich die Äpfel nicht begehre, kann ich sie mal angucken. Und so ist die Frage, wie gehe ich mit einem Akt um oder so, nicht? Gibt es diese Form der Wahrnehmung von Schönheit? Das geht ja bis hinein in das, was Sündenfall heißt, wo die Leute sagen, Adam und Eva schämten sich voreinander, weil sie nackt waren, nicht? Die haben sich vorher nicht deswegen geschämt, weil sie Tiere waren, sondern weil vorher die Scham nicht verletzt war und die Liebe nicht verletzt war. Denn in der Liebe bekleidet die Seele den Leib und nicht andersrum. Deswegen sind die griechischen Göttinnen nicht nackt. Die strahlen. Nicht? Und erst wenn das zerstört wird, wenn ich grapsche und nehme, dann muss ich mich natürlich hinterher bekleiden, wenn man Angst haben muss, vergewaltigt zu werden oder zu vergewaltigen. Weil man nicht anschauen kann, nicht schön werden kann, sondern man muss gleich grapschen und haben. Also die Schönheit verlangt Abstand. Die Wahrheit verlangt Abstand. Auch hier geht es also nicht um irgendwelche Verachtung von irgendwas, sondern einfach um Wahrnahme der Kostbarkeit der Dinge. Und deswegen ist für die Alten, ich habe ja noch eine Minute, muss ich gerade sagen, ist für die so wichtig, das Sehen, Sehen ist überhaupt eine Grundbestimmung, nicht? Wir sind unterwegs zur Visio Beatifica, sondern es gibt eben die sogenannte Augenlust, die ganz besonders gefährlich ist, das heißt, ich diene nicht in meinem Blicken den Dingen. Ich habe gestern schon Plato zitiert, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Um den Sternen den Dienst zu tun, gesehen zu werden. Jetzt sind die Sterne da und funkeln und leuchten da rum und keiner guckt hin. Ist doch traurig, nicht? Das ist so ähnlich wie ein Kind, das sich versteckt hat und niemand sucht es mehr. Die sind alle nach Hause gegangen und sagt, ja, und wer sucht mich jetzt? Wer will mich da finden? Nicht ganz traurig. So wie sich auch Gott versteckt und hofft, dass man ihn findet, nicht? So, also seit jetzt leuchten da die Sterne, ja, und niemand guckt hin. Und da blüht ein Baum und keiner guckt hin. Ist doch Wahnsinn. Also wir haben an sich die Sinne, um die Wahrheit zu entdecken und der Wahrheit die Ehre zu geben. Die Dinge wollen gesehen werden, sie wollen benannt werden. Nicht? Das ist ja dieses hohe Amt Adams, den Tieren die Namen zu geben, nicht die richtigen. Und jetzt gibt es die Fehlform, das eine wäre die Studiositas, also der Sinn, die Dinge kennenzulernen, zu erforschen. Und dann gibt es die Curiositas, das ist die pure Neugier. Das heißt, da will ich eigentlich deswegen alles Mögliche wissen, was mich gar nichts angeht und mir auch nichts bringt, um vor dem auszuweichen, was eigentlich relevant wäre. Heidegger hat das im Jahrhundert entwickelt, im sogenannten Mann und der Neugierde, zum Beispiel im Blick auf die Todesanzeigen. Nicht? Da lesen die Leute mit Begeisterung die Todesanzeigen von allen Leuten, während der Zeit kann man vergessen, dass man selbst sterben muss. Nicht? Denn das wäre ein Ernst, was aufzunehmen und wahrzunehmen, nicht? Natürlich, man kann es auch deswegen lesen, wenn man rechtzeitig seine Dank schreibt, die Einbrecher lesen, damit sie während der Zeit dann während der Beerdigung ins Haus einbrechen können. Nicht? Also es gibt natürlich verschiedene Gründe. Aber es gibt auch diese Form, die das einfach deswegen tut, weil man zerstreut sein will, statt gesammelt. Eigentlich Erkennen ist eine Anforderung an einen ist. Auch Erkennen ist eine Form, wie man die Welt zu Gast lädt. Sie zu kennen sind, wie man sie willkommen heißt und wie man sie aufnimmt. Und nicht bloß die Welt, wer an Gott glauben darf, weiß nochmal, dass er darin natürlich Gott und sein Geschenk annimmt. Wenn Gott sich das alles da ausdenkt, und was hat er dann noch alles Überraschungen, nicht? Fährt man damit so in die Tiefsee runter und dann schwimmen da unten Fische rum mit einer Laterne im Maul und lauter so komische Dinge. Für wen und was eigentlich, nicht? Einfach so als Überraschung, so wie wir Ostereier verstecken. Gibt es da noch eine Menge Dinge. Also, dass man die sagt, die kann man dann entdecken und anschauen und wunderschön. Und es gibt die Form, dass man die sieht, um nur ja abgelenkt zu sein. Deswegen ist ja das Schlimmste, was man offenbar den Leuten antun kann, sie mit sich selbst zu konfrontieren. Das nennen dann die Leute Isolationsfolter. Nicht? Das ist offenbar das Schlimmste, was man uns antun kann, uns mit uns zusammenzusetzen. Nicht? Also, das hineingehört, wie lasse ich das zu, nehme das an, nehme das auf. Und das sind das alles Formen, wie man hier dem auskommen will. Also das Ziel des Ganzen ist, dass man gereinigt wird, ernüchtert wird. Und Josef Pieper schließt dann diese vier Tugenden mit einem Vers des relativ unbekannten katholischen Dichters Konrad Weiß. Der hat so ein Gedicht über die Flucht nach Ägypten gemacht. Da macht sich so Josef immer Sorgen, was da kommt. Und am Schluss sagt immer Maria dann, kummerlos steht die im Hoffen, unerschrockene Rose offen. Kummerlos steht die im Hoffen, unerschrockene Rose offen. Also diese Offenheit für die Dinge, im Dienst dessen ist Zucht und Maß. Offen zu sein für die Dinge, um eben Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit wirklich erfüllen zu können.
Liebe Hörer, das war jetzt also die Serie Geglücktes Leben durch Tugenden, ausgehend von Vorträgen von Universitätsprofessor Jörg Splett. Wenn Sie diese CD-Reihe bestellen wollen, dieser gesammelten Serie, die wir jetzt durch dieses Jahr hindurch gehabt haben, dann darf ich Sie an unser Hörerservice verweisen. Schreiben Sie an kontakt@radiomaria.at. Sie können uns aber auch direkt per Post schreiben. Wir sind zu Hause in der Pottendorfer Straße 21 1120 Wien. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören, für Ihre Treue und verabschiede mich am Mikrofon, Ihr Benedikt Johannes Michael.